ARD Sounds.
SR3 Saarlandwelle. Land und Leute.
Ist das schon 10 Jahre her, dass der Botanische Garten der Universität des Saarlandes geschlossen wurde? 2016 gab es noch ein Frühlingsfest und dann wurde noch ein Apfelbäumchen gepflanzt und dann war zu. Die Tore der Gewächshäuser sind dauerhaft für Besucher geschlossen. Wie lebt, wie forscht, wie lehrt es sich mit so einer Einrichtung? Dagmar Scholle auf Spurensuche.
Vor den Gewächshäusern hat so ein ganz alter Kumquatstrauch gestanden. Und es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich einen gesehen habe.
Aktuell liegen dort Baggerschaufeln und schweres Gerät.
Und das war damals auch Sommersemester gewesen. Also hat er gerade reife Früchte getragen und die durften wir dann probieren.
Damals. 3 Jahre ist das jetzt her, 2023.
Da war ich so begeistert von, dass ich direkt dann kurz drauf mir einen Kumquatbaum selbst kaufen gegangen bin. Und seitdem habe ich selbst einen bei mir in der Wohnung stehen, beziehungsweise jetzt im Sommer am Balkon.
2023? Da war der Botanische Garten schon lange geschlossen. Aber heißt geschlossen auch verschwunden?
Ich esse dann immer die Früchte davon. Ich glaube, ich habe schon 2 verschenkt seitdem. Also von der Pflanze bin ich voll begeistert.
Wir stehen bei sommerlichen Temperaturen im hochgewachsenen, staubtrockenen Gras. Im Hintergrund Baustellenlärm. In den alten Baumkronen über uns Vogelgezwitscher. Und rundherum Bauzäune. Das Gelände des ehemaligen Botanischen Gartens an der Universität des Saarlandes ist derzeit abgesperrt. Die gepflasterten Wege teilweise aufgerissen. Erste Leitungen und Betonteile warten auf ihren Einsatz. Ein Tieflader rangiert auf der engen Zufahrt. Um in den Garten zu gelangen, sind wir über die alte Sandsteinmauer geklettert. Der Vorarbeiter hat ein Auge zugedrückt. Das Gelände ist schließlich groß und die Baustelle vor allem rund um die ehemaligen Gewächshäuser konzentriert. Dort also, wo derzeit neue Wohnheimplätze entstehen, für rund 300 Studierende. Unter den alten Bäumen hingegen ein Gefühl von Ruhe.
Man kann natürlich hier durchgehen und einfach den Ort genießen. Das geht auch heute noch. Dafür muss es kein ausgebauter botanischer Garten sein. Es ist ja gerade richtig schön hier. Jetzt hört man hier die Grillen zirpen und die Vögel.
Wo es gerade so schön ist, Zeit für eine Vorstellungsrunde.
Also ich bin Timo, ich bin 25 Jahre alt und ich studiere hier an der Uni Lehramt für Geschichte, Englisch und Sport.
Mein Name ist Alexander Hilpert, ich bin Dozent in der Geschichtsdidaktik und am Lehrstuhl für Neuere Geschichte und Landesgeschichte. Und ich habe hier unter anderem mit Timo mal einen Kurs in der Geschichtsdidaktik zum Campus als historischem Ort gemacht, wozu der Botanische Garten dazugehört. Ist es jetzt lebendiger Lost Place oder ist es nur eins davon? Ist es lebendig oder ein Lost Place?
Also ein lebendiger Lost Place, also ein verlassener, aufgegebener Ort, der aber noch lebt. 10 Jahre ist es her, dass der Botanische Garten an der Universität des Saarlandes aufgegeben wurde. Im April 2016 war das. Begründung: Sparzwang. Die Gewächshäuser seither geschlossen. Das Außengelände hingegen bis vor kurzem noch zugänglich.
Mehr Lost Place als sonst.
Jetzt wirkt er wirklich wie ein Lost Place. Da hast du völlig recht. Bauzäune, verdorrtes Gras und niemand außer uns ist hier.
Was die Frage aufwirft, warum sind wir eigentlich hier an diesem verlassenen Ort? Es ist doch eigentlich alles gesagt. 2016 lagen bei vielen die Nerven blank. Einen botanischen Garten schließen? Das hatte es bislang noch nie gegeben in Deutschland und dabei ist es auch geblieben. Der Geschichtswissenschaftler Alexander Hilpert hatte dann viele Jahre später, 2023, eine Idee. Warum nicht im Rahmen einer Lehrveranstaltung Touren entwickeln, mit denen man die Campusgeschichte erkunden kann? Immerhin feierte die Uni in jenem Jahr ihr 75-jähriges Bestehen. So entstand eine Webseite, die bis heute existiert. Und wir begeben uns gemeinsam auf erneute Spurensuche mit einem beherzten Sprung über die Sandsteinmauer, mitten hinein in die Botanik.
Wir hatten uns damals 2 verschiedene Touren überlegt. Ein Campus-Live-Tour, wo wir zeigen, wie dieser Campus, der ja heute lebendig ist, auch schon ab den 40er, 50er, 60er Jahren, ein lebendiger Ort von Jugendkultur war. Und das andere war die Idee Lost Places. Also genau diese Orte, die heute gar nicht mehr da sind. Lost nicht im Sinne von, sie sind noch da. und sind verlassen, sondern auch Orte, die gar nicht mehr da sind. Und der Botanische Garten war halt so ein Zwischending. Also er ist noch da, aber in völlig anderer Funktion und auch in einer anderen Gestalt.
Also 2016 war ich noch Schüler gewesen in der Mittelstufe, da kriegt man ja von dem Unigarten nichts mit.
Die ganze Debatte um die Schließung weit weg von Timos Alltag damals. Kennengelernt haben er und seine Kommilitonen den Botanischen Garten tatsächlich erst 2023 durch das Projekt mit Alexander Hilpert.
Und dass wir eigentlich erst dadurch, dass wir uns mit dem Projekt auseinandergesetzt haben, einen Bezug zu diesem Garten bekommen haben und am Ende sogar alle irgendwie das Gefühl hatten, es ist voll schade, dass der weg ist, obwohl wir den ja nie hatten. Aber es war so ein ganz lustiger Effekt von dem Projekt, dass man auf einmal wie so einen Phantomschmerz hatte.
Ein Phantomschmerz um einen verlorenen Garten, den man niemals kannte. Geht das?
Die Studierenden sollten sich anschauen, wie Wandel hier funktioniert. Dass der Botanische Garten auch ein Symbol dafür ist, ja, also Lehrstühle, die dann eingespart werden sollen, etc. Aber auch wirklich solche Institutionen wie der Botanische Garten, woran ja so viel hängt, woran dann ja auch die Lehre hängt und die Forschung hängt. Also diesen Wandel auch der Wissenschaftslandschaft und der Unilandschaft, das haben wir da mit dem Botanischen Garten ganz gut abbilden können.
Zeit für einen kleinen Abstecher, raus aus dem Garten rein in die Institute, die es betreffen könnte. Biologie, Pharmazie. Welche Lehre, welche Forschung hängt an einer Institution wie dem Botanischen Garten? Was hat sich dort verändert durch die Entscheidung, vor 10 Jahren diesen Garten zu schließen?
Also im Prinzip, die Schließung des Botanischen Gartens ist bedauerlich, ja. Aber wenn man so pragmatisch sieht, für die Forschung in Pharmazie, insbesondere, das hat eher so symbolische Bedeutung.
Gebäude C2.3, pharmazeutische Biotechnologie. Schwarze Fassade, große Fensterfronten, sehr modern.
Mein Name ist André Ruschetzky, ich bin Professor in Pharmazie, in pharmazeutische Biotechnologie, seit 10 Jahren hier in Saarland. Vorher war ich 5 Jahre im Helmholtz-Institut für pharmazeutische Forschung hier in Hips. Und ich arbeite hauptsächlich mit den Naturstoffen, mit Antibiotika, Antikrebspräparaten und so weiter. Wir arbeiten mit Mikroorganismen, manipulieren die und versuchen, neue Naturstoffe zu entdecken und zu entwickeln.
André Ruschetzky kam genau in dem Jahr nach Saarbrücken, als der Botanische Garten geschlossen wurde. Hat er ihn noch besucht?
Das habe ich tatsächlich. Wir hatten da Exkursionen durchgeführt. Ich habe auch Gewächshaus gesehen und die Pflanzen, die dort waren. Das war super. Das ist nicht nur eine Sammlung von Pflanzen, sagen wir mal so. Das ist Teil der Universitätskultur. Ja, und
diese Kultur kostet Geld, das man eben nur einmal ausgeben kann.
Wenn Botanischer Garten da wäre, wäre natürlich schön. Aber wie gesagt, wir müssen pragmatisch das sehen. Und die Universitätsleitung muss in realen, finanziellen und personellen Möglichkeiten arbeiten. Ja. Klar, es kostet, also die Zahlen haben mir ehemalige Präsident von der Universität gesagt, das war so 500.000, 600.000 Euro pro Jahr, das zu erhalten. Und klar, man versteht, das war eine schwierige Entscheidung, glaube ich, auch für das Präsidium.
Der damalige Präsident der Universität, das war Volker Linneweber. Die schwierige Entscheidung zu begründen, klang seinerzeit so.
Wenn ich als Universitätspräsident die Alternative habe, 2 Professuren weiterführen zu können, die mit Ausstattung und allem drumherum auch 500.000 per anno kosten oder den Botanischen Garten, dann ist vor dem Hintergrund der aktuellen Situation, glaube ich, die Priorisierung klar.
Die aktuelle Situation war angespannt. Bereits 2011 wurde dem Saarland eine drohende Haushaltsnotlage attestiert. Ab 2012 sorgte ein Sanierungsprogramm für drastische Kürzungen öffentlicher Ausgaben. Das betraf auch die Universität. Sie erhält vom Land seither einen sogenannten Globalhaushalt, also eine fixe Summe für jeweils 4 Jahre. Steigen die Ausgaben in diesem Zeitraum, muss die Uni schauen, wie sie klarkommt. Ortswechsel, Gebäude A2.4, Pflanzenbiologie. Eines jener Häuser aus der Zeit, als der jetzige Campus noch Kasernengelände war.
Also als ich mich vorgestellt habe, war der Botanische Garten noch intakt. Als ich dann 2016 den Ruf erhalten habe, dann hieß es, nein, das wird jetzt leider zugemacht. Ich habe das Ganze noch gesehen und ein paar Wochen später wurde dann die Schaugewächshäuser ausgeräumt.
2016, Schon wieder.
Mein Name ist Katrin Philippa. Ich bin seit Oktober 2016 Professorin für Pflanzenbiologie an der Universität des Saarlandes und arbeite an Modellpflanzen in der Forschung.
Modellpflanzen, das schauen wir uns gleich noch an. Erstmal aber die Frage, braucht man als Pflanzenbiologin einen botanischen Garten?
Also für meine Forschung in der Pflanzenbiologie ist es kein großer Verlust.
Weil, sagt Katrin Philippa, die Modellpflanzen, an denen sie forscht, ohnehin unter genau festgelegten Bedingungen wachsen. In sogenannten Klimaschränken. Ein bisschen wie riesige Kühlschränke, in denen man Temperatur, Beleuchtung, Feuchtigkeit genau steuern kann. Aber das ist eben nur die eine Seite. Die Forschung.
Es ist jetzt für die Allgemeinheit, man muss das ja trennen, Forschung, Lehre an der Uni und was bedeutet es für die Allgemeinheit, dass jetzt kein botanischer Garten mehr da ist, ist es schon ein Verlust, weil eben keinerlei Lehre mehr gemacht werden kann, Schulklassen mehr durchgeführt werden können oder auch Privatpersonen, um eine gewisse Diversität von Pflanzen zu sehen. Und die Schaugewächshäuser waren klein, aber sehr gut in Schuss, sehr gut gemacht. Und da hat man schon einen schönen Überblick bekommen, was gibt es überhaupt für Pflanzen in verschiedenen Klimazonen und so weiter.
Die Klimazone der Modellpflanzen, an denen Katrin Philippa forscht, ist im Keller des Gebäudes zu finden.
Also wir haben jetzt hier zum Beispiel einen Schrank, der kann bei gleichmäßiger Beleuchtung bis zu minus 10 Grad kühlen. Da simulieren wir eben Kälteanpassung.
Philippa zeigt auf die vielen an zarten Raps erinnernden Pflänzchen, die dort in kleinen Töpfen wachsen.
Hier sehen Sie Arabidopsis, die anfangen zu blühen. Der kriegt jetzt hier Blütenstängel mit Blüten und dann werden die Samen geerntet.
Arabidopsis, eine dieser Modellpflanzenarten, die in diesen Schränken ihr Zuhause haben. Arabidopsis thaliana, zu Deutsch Ackerschmalwand. Klingt auch nicht besser. Aber was ist das denn nun, eine Modellpflanze? Katrin Philippa erklärt es so. Modellpflanzen sind die Fruchtfliegen der Botaniker.
Man kennt das aus dem tierischen System. Da gibt es die Drosophila, die Fruchtfliege, und die Arabidopsis ist die Drosophila der Pflanzen.
Organismen also, an denen Grundlagenforschung betrieben wird. Die sich schnell vermehren, damit Veränderungen schnell erkennbar sind. Mit diesen Modellorganismen werden verschiedenste Experimente durchgeführt. In zahlreichen Forschungslaboren weltweit unter möglichst vergleichbaren Bedingungen.
Arabidopsis befruchtet sich selbst, das heißt, wir brauchen keine Bienen. Die Samen sind super klein, ich würde sagen halber Millimeter im Durchmesser. Da braucht man gute Augen und eine ruhige Hand, wenn man die dann wieder aussät.
Als wir aus dem kühlen Kellerraum wieder ins Sonnenlicht treten, noch eine Frage. Diese Pflanze, die findet man ja auch als kleines, unscheinbares Unkraut, wenn man es so nennen will, in den Pflasterritzen, auf dem Campus zum Beispiel.
Ja, Arabidopsis wächst auch im Freiland. Die sehen natürlich im Freiland anders aus. Diese verweichlichten, sag ich mal, Arabidopsis-Pflanzen in den Schränken, die haben maximal ein Licht von 200 Mikromol. Und hier draußen im Freiland ist das das Zehnfache mindestens an einem sonnigen Tag. Und wenn wir jetzt diese Laborpflanzen in Sonnenlicht stellen, dann kriegen die sofort Verbrennungen. Das ist der gleiche Effekt, wie wenn Sie eine Zimmerpflanze haben, die Sie dann im Sommer direkt ins Sonnenlicht stellen, dann verbrennt die, weil die Pflanze keine Zeit hatte, sich anzupassen. Als Ersatz für den Verlust der beiden Gewächshäuser am alten Botanischen Garten bekommen wir eine Klimakammer.
Eine Klimakammer. Also die große Variante der Klimaschränke.
Die füllt dann so einen ganzen Raum aus, wo man dann auf zwei Ebenen, links und rechts, etwa 15 Quadratmeter Fläche hat, um möglichst viele Arabidopsis-Pflanzen gleichzeitig anzuziehen.
Dieser Duft, wenn man früher in die Gewächshäuser ging, ganz unvermittelt steigt mir der Geruch in die Nase. Diese Mischung aus dämpfiger, feuchter Luft, humoser Erde, Blütenduft. Dieser Moment, wenn die Brille beschlägt, dieses Abtauchen in eine andere Welt, die Vielfalt der Farben. Klimakammer statt Gewächshäusern. Kann man damit auch der Leere gerecht werden?
In der Forschung können wir sehr gut leben mit einem Verlust des Botanischen Gartens. Für die Lehre sieht es dann ein bisschen anders aus.
Pflanzen als Ganzes erstmal kennenlernen. Bestimmungsübungen, ein Herbar anlegen, eine Sammlung getrockneter Pflanzen also. Was man sich halt so vorstellt bei angehenden Biologen.
Diese Herbarien, die werden weiterhin angelegt. Da ist es insofern kein größerer Verlust, als wir das alles im Freiland machen. Das heißt, das ist der Blütenbestimmungskurs für die Lehrämtler und eine größere Exkursion im Saarland an 5 oder 6 Terminen. Und da geht man wirklich ins Freiland und schaut, was da ist und präpariert dann die Pflanzen, legt die an als Herbarien und bestimmt. Das läuft weiter. Das ist eigentlich auch ohne Gewächshaus möglich.
Anders gesagt, eine professionelle Anzucht von exotischen Pflanzen, die ohne Gewächshaus nicht überleben, die ist nicht mehr möglich.
Ja, da hat die Uni entschieden, dass das in Zukunft eben kein Fokus sein soll, sondern dass wir die Kurse eben dann mit Pflanzen bestreiten können, die im Sommer wachsen. Oder im Winter.
Oder auf der Fensterbank. Denn auch dort, sagt Katrin Philippa, als wir uns schon verabschieden, auch dort würde man jetzt ein paar Pflanzen kultivieren. Für die Lehre geht ja schließlich auch irgendwie.
Ich habe habilitiert an der LMU München. Und war da auch lange mit dem Institut am Botanischen Garten und kenne dort die Möglichkeiten. Da blutet natürlich das Herz. Aber ich bin jetzt keine klassische Botanikerin in meiner Forschung. Wir versuchen uns jetzt hier zu konzentrieren, molekular zu arbeiten. Und wer dann Biodiversität studieren möchte, der ist angehalten, an die anderen großen Unis zu gehen. Die Botanik, die vor 40 Jahren hier mal recht groß war mit 5 Professuren, die ist jetzt letztendlich eingeschrumpft. Und mit einer Professur im Saarland kann man das nicht alles abdecken. Also Schwerpunktbildung ist schon auch wichtig.
Zurück zu dem, was übrig ist vom Botanischen Garten. Zu dem verlassenen, verwunschenen Ort. An den Bauzäunen entlang, über die Sandsteinmauer rüber. Noch einmal eintauchen ins hochgewachsene Grün.
Die meisten Leute, die später dann in der pharmazeutischen oder in der mikrobiologischen Forschung sind, werden sich irgendwann mal als Kinder vermutlich nicht für Mikrobiologie, sondern für Pflanzen interessiert haben.
Alexander Hilpert sagt das, der Geschichtswissenschaftler. Wir laufen spurensuchend durchs Gelände.
Also Timo hat völlig recht, die Pflanzen selbst sind natürlich Spuren des Botanischen Gartens. Nur in meiner Erinnerung auch noch an kürzlich waren an den Bäumen, an den Pflanzen auch noch die Schilder dran. Also für jemand wie mich, der sich jetzt nicht mit Botanik auskennt, man lernt durchaus noch was, wenn man hier durchgeht und nicht nur die Pflanzen betrachtet, sondern auch das Schild dazu sozusagen findet.
Finden wir im Schatten eines hochgewachsenen Baumes mit großen Blättern. Das kleine Schild hängt, ein bisschen versteckt und in die Jahre gekommen, an einem der Äste.
Magnolia CE, ist das jetzt irgendwie die Art oder, also ohne ein gewisses Kontextwissen kann man mit diesen Schildern nichts mehr anfangen.
Aber aufgeben ist ja auch keine Option, also zweiter Versuch.
Aber dann steht hier zum Beispiel Magnolia grandiflora, das verstehe ich, kann Latein, aber dann steht da Nordamerika, aber mehr Informationen über den Baum habe ich jetzt gar nicht.
Also Männergeneration, wir googeln das halt. Ne?
Timo, der Lehramtsstudent, ganz pragmatisch.
Wenn ich durch so einen Garten laufe und mich interessiert der Baum, was schon öfter vorkommt, ich google das dann und lese mir beim Wikipedia-Artikel die ersten paar Sätze durch.
Sofort entbrennt eine lebhafte Debatte. Was genau braucht man denn eigentlich, um zu lernen? Um Wissen zu vermitteln, neugierig zu machen.
Gleich mal ganz kurz mit einem Kunstmuseum. Ich meine, ein Kunstmuseum kann man auch nur durchgehen, weil man einen ästhetischen Genuss haben will. Aber trotzdem sind Kunstmuseen ja sozusagen, die erzählen ja eine Geschichte, zum Beispiel die Kunstgeschichte. Oder sie erzählen was über verschiedene Malstile, indem sie Bilder nebeneinander hängen und aufeinander Bezüge herstellen. Das geht aber oft nur mit Tafeln oder mit QR-Codes. Und genau das war ja auch ein bisschen die Idee, dass wir hier eine digitale Tour über den Campus machen.
Damals jetzt in dem Kurs, wir waren eine ganz coole Gruppe gewesen. Mit dem Herr Stein hatten wir uns getroffen und waren dann hier lang gegangen.
Wolfgang Stein. Bis zur Schließung 2016 Leiter des Botanischen Gartens.
Der hat uns hier dann rumgeführt und auch zu verschiedenen Pflanzen, die noch da gestanden haben, dann erzählt, was es mit denen auf sich hat, wo die ursprünglich herkommen, warum die sich jetzt halten, wo sie dann seit Jahren gar nicht mehr gepflegt werden. Genau, das wäre ganz spannend gewesen.
Timos Kumquatbaum zu Hause stammt aus dieser Zeit. als sie für das Projekt recherchiert haben, 2023. Trägt jedes Jahr Früchte.
Gerade das Treffen mit dem Herr Stein damals hat bei uns dann noch mal ganz viel bewegt, weil das noch mal so wirklich verdeutlicht hat, was bedeutet das denn auch für Einzelschicksale quasi, wenn sowas geschlossen wird. Er hat dann erzählt, na, dass es einen Förderverein gab und. Das sind halt so ganze Institutionen und im Prinzip ja auch Berufe, die wegfallen wegen Entscheidungen, die auf einer ganz anderen Ebene getroffen werden. Also es war jetzt nicht, dass man sagen könnte, der Botanische Garten hat irgendwie, die haben schlecht gearbeitet und deswegen hatte der keine Daseinsberechtigung mehr, sondern es musste halt Geld gespart werden.
Timo und seine Kommilitonen hat das Thema ziemlich beschäftigt. Ist immer noch zu spüren.
An der Recherche, das weiß ich noch, wir hatten uns dann alte Zeitungsartikel durchgelesen gehabt und so. Und das fanden wir super spannend, wie sich das entwickelt hat, wie sich auch Positionen von Leuten dazu verändert haben. Weil für Studierende, das ist ja was, wo man sich jetzt nicht so intensiv sonst mit auseinandersetzt. Wie werden Sachen geschlossen?
Und wie werden Sachen eingeordnet, empfunden, erlebt? Wolfgang Stein hatte mal gesagt, Leiter eines botanischen Gartens, das ist für ihn ein Traumjob. Aber schon 1998 und 2001 gab es Vorstöße, den Garten zu schließen. Sie wurden zwar abgewendet, aber die Finanzen wurden beschnitten. Das Personal wurde reduziert. All das macht ja was mit einem.
Klar, Zeitzeugeninterviews, und Herr Stein war an der Stelle der Zeitzeuge, bringen eine ganz starke Emotionalität und damit auch einen ganz starken Identifikationspotenzial rein. Aber natürlich muss man dann danach auch nochmal kritisch drüber gucken, mal zu gucken, was waren denn die anderen Positionen.
Ich meine, das hat man relativ schnell gemerkt, dass er da immer noch sehr dran gehangen hat und dass ihn das auch immer noch berührt hat, die Schließung. Aber ich glaube, das war für uns ganz gut gewesen, weil wir ja davor, also diese andere Seite, die emotional so gar nicht dran gehangen hat, das waren ja eigentlich wir. Also uns war es ja vorher wirklich ziemlich egal, dass der Garten weg ist. Es hat halt die Perspektive so ein bisschen, glaube ich, richtig gerückt.
Wir stehen nochmal an der Sandsteinmauer, die den Garten umgibt. Und bemerken, auch dort sind kleine Schilder angebracht, aus Messing, mit Namen drauf.
Ich sehe gerade, dass hier eine Person aus unserer Fakultät, der Philosophischen Fakultät, die vor kurzem verstorben ist, hier eine Tafel hat. Also
ein kleiner Gedenkort für ehemalige Mitarbeiterinnen der Universität. Die Schilder sind klein, sehr schlicht, drängen sich nicht auf. Ein bisschen wie die Namensschilder an den Bäumen.
Ich weiß, dass auch ein Baum hier gepflanzt wurde. Also dass hier verstorbene Mitglieder der Universität nicht nur Tafeln bekommen, sondern auch Bäume bekommen, die sozusagen an sie erinnern sollen.
Wir verweilen ein wenig an diesem Ort, nachdenklich, betrachten die vielen Tafeln, kommen zu dem Schluss, dass wohl doch nicht für jeden Verstorbenen ein Baum gepflanzt wurde. Sonst wäre das schon ein kleiner Wald. Aber trotzdem.
Das würde ja zu diesem Bild ganz gut passen, dass wir hier doch etwas Lebendiges nochmal, dass wir hier nochmal pflanzen sozusagen, aber quasi für die Verstorbenen unserer Universität.
Belegt ist auf jeden Fall, als der Botanische Garten 2016 geschlossen wurde, wurde noch ein Baum gepflanzt, ein Apfelbäumchen für den Garten. Ein Baum, für den es bislang allerdings noch kein Schild gibt an dieser Mauer.
Also ich verstehe das durchaus, dass es für die heutige Forschung nicht mehr notwendig ist, hier einen botanischen Garten zu haben. Und dass es für eine internationale Forschung, vielleicht für eine ökonomisch relevante Forschung nicht notwendig ist.
Wenn man vor der Mauer steht, kommt man um grundsätzliche Fragen einfach nicht herum.
Aber eine Volluniversität ist ein Ort der Bildung. Und wir sind eine Landesuniversität. Wir müssen die Leute hier im Land für unsere Geschichte, für unseren Ort hier auch interessieren, um sie dann heranzuführen an Forschungsdiskurse, die vielleicht aktuell relevant sind, die vielleicht für die Zukunft relevant ist, wobei wir das nicht wissen, ob nicht der Botanische Garten vielleicht Leute bildet, in einem Sinne bildet, wie die Zukunft die Bildung braucht, so wie Geschichte Leute für eine Gesellschaft der Zukunft bildet.
Timo, der Lehramtsstudent, bringt es noch mal pragmatisch auf den Punkt.
Um es zu vermitteln, und wenn ich später als Lehrer mit den Schülern ins Museum gehen soll, ist es halt cool, wenn ich vorher mal mit jemandem im Museum war, der mit mir da durchgegangen ist und mir Sachen erklärt hat, weil ich lerne ja dann auch, wie nutze ich denn so einen Lernort. Und das ist hier das Gleiche, wenn jemand Biologie studiert und wird hier mal durchgeführt, kann der da ja mitnehmen, wie führe ich denn Leute
an praktischen Beispielen durch die Themen durch. Und deswegen glaube ich, ist es immer cool, wenn wir im Studium mit Lernorten in Verbindung kommen, auch wenn die für unser Wissen an Fachwissen nicht so wichtig sind, aber aus Studierendenperspektive ist schon ein Mehrwert da, auch wenn es für die Forschung vielleicht nicht so wichtig ist.
Das stimmt irgendwie hoffnungsvoll. Wenn ein Lost Place, ein verlassener Ort, so lebendige Diskussionen anstoßen kann, wenn der Phantomschmerz ein bisschen kitzelt, ein bisschen bohrt, sodass man über Mauern klettert und neugierig schaut, wie es dahinter aussieht.
Die großen Forschungsfragen entstehen daraus, dass ich etwas, was mir begegnet, hinterfrage und dann in die Tiefe gehe. Und dann hat es irgendwann nichts mehr mit dem, was ich ursprünglich gefragt habe, zu tun. Aber ich muss erst mal anfangen zu fragen. Und wenn Orte, die Fragen aufwerfen, nicht mehr da sind, dann entstehen bestimmte Fragen nicht mehr.
Es ist schon seltsam mit diesem botanischen Garten. Längst geschlossen und trotzdem nicht wirklich verschwunden. Eine, um im Bild zu bleiben, durchwachsene Bilanz. Exotische Bäume mit kleinen Schildern dran, immer noch ein schöner Park. Moderne Forschung, die ihre Schwerpunkte im Blick hat. Der Garten, Nebensache. Alte Gewächshäuser, die neuen Wohnheimen weichen. Deren nächstgelegene Haltestelle übrigens heißt Botanischer Garten. Was stutzig machen könnte, wo es doch an dieser Universität einen solchen Garten gar nicht mehr gibt. Warum eigentlich? Und dann, irgendwann, könnten im neuen Wohnheim wieder Kumquatbäume sprießen und reichlich Früchte tragen.
10 Jahre nicht mehr da, der Botanische Garten an der Universität des Saarlandes.
SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. SR3. Regionale Features auf SR3. Immer sonntags um 12:30 Uhr und als Podcast auf sr3.de.